Workshop besucht, so können wir etwas attraktiver für unsere Stadt werden. Wie sieht es damit aus? Das alles machen wir bei Elevate. Elevate ist eine Zurüstungskonferenz für junge Leute, wo wir ihnen mit sehr viel Impulse, Top-Prediger, aber auch viele, viele, viele Workshops und Gebetsteam und so weiter zurüsten, ausrüsten für den Gemeindedienst. Und wir haben sehr, sehr viele Zeugnisse erlebt und gesehen, wie junge Leute richtig Feuer fangen, Feuer empfangen und das mit an ihre Gemeinden nehmen, von Gebetskreisen dann, die in der Schulen begonnen haben und Menschen, die richtig in der Gemeinde so einen Gebetskreis gestartet haben und das wächst und gedeiht. Und deswegen, Freunde, möchte ich euch zu diesem Elevate Youth Conference einladen. Es ist von 8. bis 10. November in Blaubeuren. Es ist vielleicht für euch hier kein Katzensprung, aber wir sagen auf Englisch, a church alive is a worth of drive, also eine lebendige Gemeinde ist es wert hinzufahren. Die Flyer liegen hinten. Nehmt sie und hier unten auf die Homepage könnt ihr euch alle anmelden. Ist kostengünstig und sehr, sehr, sehr zu empfehlen. So seid dabei, erlebt Gottes Kraft, wenn ihr wollt, auch von anderen Gemeinden. Das ist nicht nur jetzt für die VM. Ihr könnt sehr, sehr gerne auch, wenn ihr von anderen Gemeinden kommt, ein paar Flyer nehmen oder meine Karte nachher. Wir schicken euch gerne Flyer zu. Lasst eure jungen Leute kommen. Sie werden begeistert nach Hause zurückkehren mit sehr viel Power des Heiligen Geistes. Ich hoffe, ihr liebt das, weil ich bin so in der Gotteskraft verliebt. Sehr gut. Ich heiße Timmy Katsura. Wahrscheinlich habt ihr das alle auf dem Flyer gesehen. Ich komme ursprünglich aus Israel, später mehr dazu. Ich bin verheiratet. Das ist meine Family. Meine Frau Susanne, meine älteste Tochter Jana und auf der anderen Seite meine jüngste Tochter Vicky. Ich bin ein sehr, sehr glücklicher Vater und sehr glücklicher Pastor. Und ich sage euch eins, es gibt nichts anderes, wie was mein Herz berührt, wie meine zwei Ladies, meine zwei Töchter. Und ich sage immer, alle Väter, die von Gott so begnadet sind, die schenkt einfach der liebe Heiland einfach Töchtern. Die sind einfach schön. Und alle Väter, die gerade Töchtern haben, sagen mal kurz Amen. Oh, ein paar Gläubige sind auch da, sehr schön. Genau, ich bin Pastor in der Connect Church in Ulm und unsere Gemeinde ist so ungefähr 100 Leute, aber wir lieben Gott, wir sind eine relativ junge Gemeinde, keine Jugendgemeinde, also ich habe von 100 Mitgliedern gerade zwei Senioren, aber ich wünsche mir viel mehr davon, weil das sind die, die richtig, richtig Power haben. Oh, ich habe vergessen, dass du hier stehst, du kannst einfach hinsetzen, passt schon. Oder weißt du was, ich hol dich nachher, sitz dich mal hier vor mir, bei mir. Genau, in der Connect Church arbeiten wir daran, dass unsere Gemeinde so ansprechend für Menschen im Jahr 2019 nach Christus, brauchen die Menschen die Kirche ein bisschen anderes, okay? Und wir arbeiten und denken nicht nur an uns, wir denken an unsere Umgebung und sagen, hey, wie können Menschen zu Gott kommen? Das ist so, was wir in unserer Kirche machen, so sieht unsere Bühne und unsere Band aus. Nebenbei hat Christoph schon erwähnt, ich gestalte Israelreisen zweimal im Jahr und ich kann euch leider jetzt keinen Platz mehr bieten. Die nächste Reise in den Pfingstferien ist schon längst mit 43 Personen ausverkauft, aber dass ihr wisst für die Zukunft, wenn ihr nach einer Israelreise sucht, googelt einfach Timmy, Timmys Israelreisen, so wird meine neue Homepage auch heißen, dann findet ihr das. Heute Abend möchten wir über das Thema Berufung, versteht ihr mein Deutsch? Wirklich? Na, ich verstehe es manchmal selber nicht, deswegen. Also ich verstehe, macht euch locker, alles gut, Gott ist gut, Amen. Sehr schön. Wir möchten an diesem Wochenende einfach das, was Christoph schon erwähnt hat, dieses Thema berufen sein, von Gott berührt sein, von Gott ausgesandt sein. Und ich habe auf Bitte von meinen Freunden hier in der Gemeinde werde ich heute Abend viel mehr meine Story erzählen. Also was Gott in meinem Leben getan hat, wie Gott mich geführt und geleitet hat, wie Gott mich hierher nach Deutschland überhaupt gebracht hat. Und bevor wir zu welchen Stories kommen, bevor wir zu welchen Bilder gehen und so weiter und so fort, ich möchte gerne einen Grundstein erstmal darauf legen, für all die, die gerade vielleicht zu kämpfen haben. Und sagen, hey, ich weiß es nicht, ob ich überhaupt berufen bin. Ich weiß es nicht, ob Gott mit mir noch was anfangen kann. Ich weiß es nicht, ob das noch mit mir was wird. Ich möchte dir eins sagen, die ganze Berufung beginnt schon vor deiner Geburt an. Die Berufung beginnt schon vor deiner Geburt an. Und jetzt kannst du mich kurz begleiten. Bevor wir ins Wort Gottes hinein tiefer tauchen, möchte ich gerne bitten, dass wir noch einmal kurz aufstehen und beten. Weil Gottes Wort will uns berühren. Gottes Geist ist hier, Gott ist hier. Und ich glaube, du bist heute Abend nicht umsonst hier und nicht zufällig. Ich weiß es nicht, wie, aus welcher Gemeinde ihr alle kommt, aber wer Hände beim Beten erhebt, sündigt nicht. Wenn ihr möchtet, gehen wir nennen das bei uns in der Gemeinde Empfangsmodus. Wir stehen einfach so und erwarten, dass Gott uns schickt. Wenn du gerne möchtest, das ist jetzt nicht die Methode, aber es ist nur die Haltung, Herzenshaltung, nicht mehr, nicht weniger. Wenn du gerne möchtest, geh mal mit mir in diesem Empfangmodus und lass uns einfach unser Herzen gerade Gott abgeben. Bete einfach mit mir: Gott, übernimm du gerade die Kontrolle über meine Gefühle, über mein Herzen, über meine Gedanken. Gott, ich gebe mich ganz hin in deiner Gegenwart. Übernimm du die Kontrolle jetzt über mir. Heiliger Geist, komm und gib mir Ruhe. Heiliger Geist, komm und erfülle mich ganz, ganz, ganz neu. Ich brauche hier eine Erfrischung heute Abend. Danke, Jesus. Mehr, 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 mehr. Sag ihm: Komm, Heiliger Geist, und zelte bei mir. Komm, Gegenwart Gottes, und kehre in mein Herz hinein. Komm, Heiliger Geist, und gib mir Frieden, gib mir Gnade. Weißt du, wir haben uns gewöhnt, immer die Leute zu sagen: Ja, leg mal deinen Stress beiseite. Aber Jesus sagt: Komm zu mir mit deinem Stress. Jesus sagt nicht: Leg's beiseite. Komm zu mir, wenn ihr mühselig beladen seid. Ich werde euch erquicken. Glory, 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 glory. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Herr, wir öffnen unser Herzen heute Abend für dein Reden, für dein Tun. Und Papa, ich bitte einfach, dass du meine Story gebrauchst, um meine Freunde hier in Wilde zu segnen, aufzuerbauen. Herr, wir wissen, du bist der Geber aller guten Gaben. Du gibst, Herr, ohne Vorwurf, ohne Vorbehalt, ohne vorzuerwarten. Du schenkst einfach, weil du liebst. Wir danken dir dafür von ganzem Herzen. Wir sind bereit zu empfangen. Halleluja, mehr, 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 mehr. Mehr, 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 mehr. Danke, danke, danke. Bleib dran. Mama, darf ich dich kurz zu mir bitten? Kommst du kurz zu mir? Wow, Halleluja, Halleluja, Halleluja. Danke, Jesus. Ich sehe ein Bild von dir. Du bist eine Strategin gewesen. Du bist eine, die Pflanzen nebeneinander gepflanzt hast. Ich sehe, wie kleine Blümchen in deine Hand gelegt worden sind. Und du hast die ganz ordentlich, ganz synchron, einer neben dem anderen gelegt. Ja, dass die schön wachsen. Ja, dass die schön dienen. Ja, dass die schön werden. Du hast versucht, immer Ordnung zu bringen, wo keine Ordnung war. Und es stand auch schöne Blumen in der Reihe, ganz korrekt. Ich sehe, wie du zurückblickst und wie du auf diese Blumen schaust. Glory to God. Und siehst, ja, das habe ich damals gut gemeint und gut gemacht. Manche hat es nicht gefallen, aber das war gut. Und Gott sagt: Ich bin mit dir nicht am Ende. Du bist nicht fertig. Das, was ich dir anvertraut habe, das, was ich dir gegeben habe, werde ich in dir neu beleben und neu vermehren, dass du es weitergeben kannst. Hör nicht auf zu pflanzen, hör nicht auf zu geben. Du gibst, was ich dir gegeben habe, und meine Gnade wird durch dein Leben fließen. Halleluja. Wow. Unser Gott ist gut. Amen. Halleluja. Wow. Halleluja. Ihr dürft gerne Platz nehmen. Der Herr darf mich gerne immer wieder unterbrechen, wenn er gerne reden will. Das nehme ich gerne mit. Stell dir vor, Gott hat sich mega Gedanken gemacht über dein Leben. Gott hat sich so viel Gedanken gemacht über dein, über mein Leben. Und das ist die Grundlage für meine Berufung. Wenn ich überhaupt mich als Berufener sehen will, muss ich denken und wissen und verstehen, wie sieht mich Gott? Was hat Gott? Welche Gedanken hat Gott überhaupt über mein Leben gemacht? Und deswegen, egal was ich euch heute erzähle, das ist ja die Erkenntnisgrundlage für mich persönlich, für mein Leben. Nämlich, ich möchte mich so sehen, wie Gott mich sieht, sonst kann ich nicht das machen, was Gott will, dass ich mache. Wenn Gott mir und dir was zutraut, ist, was er irgendwas in uns sieht, was wir vielleicht selber in uns nicht sehen. Und das kommt nicht so von allein, das kommt, weil er sich schon viele Gedanken gemacht hat, ich sage jetzt mal in meiner Jugendsprache, als er so gegoogelt hat, geformt hat, gemacht hat. Das steht gar in seinem Wort. Lass uns gucken, Psalm 139, 13 und 14. Du hast mich in meinem Innersten geschaffen. Im Leib meiner Mutter hast du mich gebildet. Herr, ich danke dir dafür, dass du mich so wunderbar und einzigartig gemacht hast. Großartig ist alles, was du geschaffen hast. Das erkenne ich. Wow. Hast du dir mal gesagt, wie gut du bist? Nee, machen wir alle nicht, weil wir denken, wir sind zu arrogant, wenn wir sowas machen. Wir sind so vielleicht überheblich, wir sind so vielleicht mit der Nase im Himmel, aber weißt du, wenn Gott der Allmächtige sagt, er hat uns einzigartig und wunderbar gemacht, dann sind wir das, was er gemacht hat und kein bisschen weniger. Einer glaubt mir schon, das ist schon mal sehr gut. Also ich sehe, Erweckung bricht schon mal ein in Wilde. Ich freue mich auch. Schön ist es. Ha, klappt sogar mit ein bisschen Schwäbisch. Ja, ich habe geübt. Mit Schwäbisch geht es so ein bisschen Schweizerdeutsch, sagt mir meine Frau nicht unbedingt, aber sie ist ja halbwegs Schweizerin, halb Schweizerin. Ich sehe mich, wie Gott mich sieht. Und deswegen weiß ich, was für ein einzigartiger und wunderbarer Berufener Gott in mir sieht. Und deswegen traut mir und dir Gott das zu, was er uns zutraut. Ich denke manchmal, Gott, du hast nicht... Also, ich werde einfach reden, wie ich denke. Ich bin ziemlich easy, okay? Ich denke manchmal, Gott, du hast nicht alle Tassen im Schrank, dass du mir das zumutest, was ich machen darf. Ich denke manchmal, was fällt dir eigentlich ein? Pastor X ist doch viel schlauer als ich, dann kannst du vielleicht für die Aufgabe. Aber Gott sagt, ich sehe in dir, was du nicht in dir selber siehst. Und Gott traut uns so viel zu, weil er uns gemacht hat, und zwar so einzigartig und so wunderbar, wie er ist einzigartig und wie er wunderbar ist. Amen. Und deswegen traut er uns was zu, wenn er uns beruft, hat er uns schon richtig geformt und gebildet. Und jetzt möchte ich euch von meinem Leben ein bisschen erzählen. Nämlich, ich bin in Israel geboren. Also übrigens, hier spinnt es bei mir auch, ich weiß es nicht, wieso, springt immer hin und her. Geboren am 26.12. in Nazareth in Israel, also ich bin ein Nazarener, ein richtiger Nazarener. Haben die Archäologen recht mit dem, wenn sie sagen, hey, da war das Haus Jesu, dann darf ich ein Nachbar von ihm sein. Gerade zwei Straßen weiter bin ich geboren und dann sage ich immer meine Freunde, die mit nach Israel gehen, hey, wenn ihr mal wissen wollt, wie Jesus ausgesehen haben konnte, schau mich an. So schön war er, ganz, ganz simpel. Er war einfach sehr, sehr, sehr schön. Ich bin in einem Pastorenelternhaus aufgewachsen und sehr, sehr warm erzogen quasi. Das ist einer meiner Lieblingsbilder mit meiner Mutter als Baby. Und sie strahlt einfach voller Liebe und Freude an meine Person. Also die Qualität von Bildern ist nur deswegen, damals gab es keine Digitalkameras, ne? Alles gescannt und uralte Bilder, so schon ungefähr, nicht ganz, aber ungefähr 40 Jahre alt. Also ich bin noch jung, ich bin 39 Jahre alt. Nur, dass ich das gesagt habe. Und das ist mein Vater, das bin ich an seinem Arm. Mein Vater war Pastor, meine Mama war Hebamme. Und mein Vater und meine Mutter, ich weiß nicht, ob jemand von euch diesen jungen Mann hier kennt, George Katsura, Haus der Liebe und des Friedens. Hat schon jemand was gehört in Israel? Sehr gut. Und Das sind meine Eltern. Meine Eltern sind für mich die größte Glaubenshelden ever. Die habe ich auf Erden leider nicht mehr. Vor 3 Jahren starb mein Vater und 8 Monate später meine Mutter. Und die zwei haben mir gezeigt, was Glauben ist. Die zwei haben mir gezeigt, was bedeutet, dass Gott gut ist. Die beiden haben gepredigt und das gelebt, auch was sie gepredigt haben. Die haben Glauben in mir initiiert, die haben Glauben in mir hervorgerufen, die haben mir gezeigt, was Gott ist. Freunde, ich bin in einem Pastorenelternhaus aufgewachsen, wo wir eine Woche ja Geld für Milch hatten und 3 Wochen nicht. Und trotzdem war immer Gott gut bei uns. Ich habe nie gehört, dass meine Eltern gemeckert haben oder Gott in Frage gestellt haben und ihr Leben war voll von Freudenzeiten, von Leidenzeiten. Alles war dabei. Und sie haben immer Gott gelobt und wir haben Wunder über Wunder erlebt. Später sind meine Eltern von Nazareth nach den sogenannten Rama, so wie die deutsche Margarina, Rama, umgezogen. Das ist ein Dorf im Norden Israel mit ca. 8000 Einwohnern. Und dort hat mein Papa ein Kinderheim und eine Gemeinde gegründet. Nochmal? Ja, so. Und dort in diese Gemeinde meines Vaters haben wir viele, viele, viele Wunder erlebt. Also sehr viele Heilungswunder, sehr viele Befreiungswunder. Wir haben einiges erlebt. Ich bin in diesem Glaubenselternhaus aufgewachsen. Ich habe als Kind schon Wunder erlebt und Wunder gesehen wie kein anderer. Einer der Zeugnisse, die ich nie vergessen kann, ich kann auch Zeugnis von letzter Woche erzählen, habe ich auch, also nicht nur vor 30 Jahren, sondern Gott ist immer am Wirken, Amen, weil er berufen hat. Und nur, dass ihr versteht, in welcher Art von Elternhaus ich aufgewachsen bin, das war einer der stärksten Zeugnisse, die mich als Kind begleitet hat, nämlich mein Vater hat immer gerne für Heilung gebetet und übrigens, er war kein Pfingstler, wo immer vom Shabba Shabba spricht. Er war ein Baptistenpastor. Ein Pastor einer Baptisten, ganz normale Baptistengemeinde. Ich bin a cappella aufgewachsen, also a cappella Lobpreis. So was Schönes wie hier gab es nicht. So was wie Liederbuch gab es bei uns. Und dann hat der Bruder und die Schwester geschrien, Lied Nummer 225 oder so irgendwas. Und dann hat man gestimmt und gesungen. So bin ich aufgewachsen. Und trotzdem war Gottes Gegenwart und Gottes Kraft bei uns in der Gemeinde wie nirgendwo. Also ich sage jetzt immer in Demut, was ich dort erlebt habe, habe ich noch nicht in die größte Pfingstgemeinde hier in Deutschland gesehen. Und das ist in einer Baptistengemeinde im Norden Israels. Einer von diesen Stories, ich war gerade, was weiß ich, 7, 8, 9 Jahre alt, keine Ahnung, als mein Papa so seine Zeitung liest am Morgen und guckt so eine Anzeige und ist hell begeistert davon. Und in dieser Anzeige gab eine muslimische Familie von einem Beduinerdorf Richtung Golani Höhen. Und bei dieser Anzeige lautete die Bitte, wir haben ein kleines Kind, das richtig krank ist. Und wir haben alles versucht mit ihm, keiner konnte ihm heilen. Wenn man ihm heilen kann, an deren Gott wollen wir auch glauben. Wer uns helfen kann, mag sich gerne bitte hier melden. So, das ist ein muslimischer Kind. Der Kind war gerade 4, 5 Jahre alt oder so und er hatte keinen Gefühlssinn. Also du konntest ihm stichen, die Hand schneiden, du konntest ihm mit Nagel durchbohren. Er sieht, er blutet, er brennt die Hand, seine Haut schmilzt, er guckt so, aber spürt überhaupt keinen Schmerz. Also kein Schmerz empfinden für gar nichts. Und das war natürlich lebensgefährlich für ihn. Und mein Vater liest das, mein Vater ist ja Christ, der andere ist Muslim. Und mein Vater wird von dieser Anzeige schnell angetan. Er ruft bei seinem jüdischen Kollegen, bei einem messianischen Pastor aus Tiberias, also Gegend von der Segen Nezareth, das gibt es übrigens in echt, nicht nur in der Bibel. Da leben auch Leute bis heute noch. Und der sagt ihm, hey, der heißt übrigens Saul, sagt ihm, hey Saul, ich habe die Anzeige gelesen, machen wir. Der andere ist verrückter als mein Vater, sagt, hey George, komm, wir machen das. Und jetzt pass auf, mein Papa ruft bei diesen beduinischen Familien an. Nur, dass ihr versteht, ein Christ ruft bei einem Muslim an und sagt ihm, ich komme mit einem Jude und wir heilen dein Kind. Das ist nicht lustig, das ist lebensgefährlich. Und so war das auch, die haben einen Termin gemacht, beide sind hochgefahren und der Empfang war, also das hat sich schnell in dem Dorf von, was weiß ich, ein paar hundert Leute rumgesprochen und der Empfang, als die kamen, Haus war voll und der Empfang war ungefähr 40, 50 Männer, die standen mit alles, was man weiße Waffen nennt, Messerketten, Äxte, alles Mögliche, und die Begrüßung lautete: Schön, dass ihr da seid. Wenn das Kind nicht geheilt wird, kommt ihr nicht lebendig raus. Die Antwort war aber: Wenn ihr geheilt ist, glaubt ihr an unseren Gott. Gesagt, getan. Die beiden gingen raus in dem Haus, die haben irgendwo Platz gefunden zum Sitzen. Und die haben das Kind geholt und die haben ein paar Sachen erstmal, die Story ist viel zu lang, ich muss einfach weitermachen. Die haben so Hijabs gebrannt, das ist so, so magische Zeugs, was die Muslime gerne machen für Heilung, dass keiner ihnen sagt, dass das gewirkt hat. War alles verbrannt in diesem Holzofen. Und dann haben sie das Kind zu sich genommen und haben für das Kind gebetet. Und was weiß ich, Viertelstunde, 20 Minuten später bekommen sie die Offenbarung, das Kind ist geheilt. Und dann biegst ihm so mein Vater, der fängt an zu schreien, sagt: Moment mal, Mama, bring mir bitte eine Nadel, wenn du einen hast. Hat ihm so in den Vers gestochen, ein, zweimal. Das Kind hat bis in den Himmel geschrien. Und dann gesagt: Okay, was wäre gefährlich für ihn? Ja, der würde im Kamin reinlaufen und der merkt überhaupt die Hitze nicht. Ja, okay, Kleiner, komm, lauf mal Richtung Kamin. Komm, du bekommst eine Süßigkeit von mir. Er läuft und den Meter vor dem Kamin, weil das so heiß war, konnte er nicht mehr laufen, ist er zurückgedreht. Und so haben sie dort im Haus ihr Leben alle Jesus übergeben. Alle sind beduinische Muslime. Und als dieser ganze Akt fertig war, wollten die zwei Männer rauslaufen. Draußen gibt es einen Empfang und ein Abschiedskomitee. Nicht vergessen. Die warten immer noch. Nein, die sind nicht nach Hause gegangen. Die standen aber da wie ein Spalier. Die haben sich in die Mitte gespaltet. Alles, was in den Händen war, auf den Boden gelegt. Mit den Köpfen genickt im Boden. Und das ist in unserer Kultur einer der stärksten Scheu- und Demutszeichen. Ich sinke meinen Kopf im Boden. Das heißt, ich schäme mich vor dir. Ich kann dir nicht in die Augen schauen, das ist mir zu peinlich. Und dann sind die beiden wie Helden durchmarschiert und dann nix wie weg hier. Und als sie zu uns nach Hause kamen, wisst ihr, was passiert war? Die haben einen Lobpreis angefangen, eine Lobpreisparty angefangen, so wie immer beim jüdischen Volk. Sobald Gott sie irgendwo gerettet hat, haben sie Lobpreis erhoben. Und ich sage euch, Freunde, wenn der Lobpreis steigt, fangen sich Sachen zu ändern. In so ein Haus bin ich aufgewachsen und das ist nur eine von vielen, vielen Zeugnisse. Als ich 16 Jahre alt war, das bin ich mit 16, habe ich angefangen, also sowas gibt es bei der VM nur einmal, dass einer, also ich darf auch ein Teil von unserem Vorstand in der Volksmission sein, sowas gibt es nur einmalig, das zeige ich nicht jeder, okay? Weil nicht alle wollen meine Geschichte wissen, das ist simpel. Genau, mit 16 habe ich angefangen, als Freiwilliger in eine Erste-Hilfe-Station mit Krankenwagen und so zu volontieren. Später habe ich Kurse gemacht, habe mitgearbeitet. Und als ich 16 war, habe ich gesagt, okay, ja, das ist eine Ärztin noch dazu, wollte ich normal sein. Ich bin so im Glauben aufgewachsen, dass wir Gott lieben. Mit 16 habe ich gesehen, dass meine Freunde in der Klasse, sie rauchen alle, sie trinken alle Alkohol. Zum Teil wissen sie sogar, also in unserer Kultur geht es nicht mit 13 los, sondern ein bisschen später, dass die auch wussten, was Sex ist und so weiter. Haben wir unter 18 hier? Alles gut. So, ups. Und ich wollte auch irgendwie wissen, was sie wissen. Ich wollte irgendwie normal sein. Und als ich hier angefangen habe, als Freiwilliger zu arbeiten, dachte ich, okay, Jesus, tschüss. Adios, tschüss mit dir, ich will jetzt mein Leben leben. Und hier in dieser Erste-Hilfe-Station habe ich auch meine erste Zigarette angefasst. Alter, die hat gebrannt im Mund, die war nicht so lecker. Die zweite hat weniger gebrannt, war ein bisschen mehr lecker. Die dritte war schon lecker und hat weniger gebrannt. Und nach der vierte habe ich schon meine Schachtel gekauft. Und so habe ich Freunde kennengelernt und mein Leben fing an, sich von Jesus so zu distanzieren, wie nichts anderes. 4 Jahre lang habe ich die 5 Wunder der Erde gemacht. Ich war in einer Clique und wir hatten einen Gedanke gehabt, unser Leben oder das Leben besteht aus Geldberge. Überall um dich herum gibt es Geldberge. Du musst nur schlau genug sein und wissen, wie du an diese Berge herankommst. Und eins bist du angekommen, Schatz. Nimm so viel, wie du nur mitnehmen kannst und lass dich nicht erwischen. Hau einfach ab. Das war unsere Idee. Hey, und es gab kein Idee und keine Gedanke, die uns zu doof, die uns zu unverschämt, zu peinlich oder zu illegal war. Wir haben alles Mögliche gemacht, um einfach an Geld heranzukommen. Und das letzte Projekt, was wir machen, wollte nur, dass ihr wisst, in welche Liga wir gespielt haben. Wir waren nur kurz davor, einen illegalen Bordell zu eröffnen. Häuser kannst du überall mieten in Israel. Damals kamen sehr, sehr, sehr viele Rückkehrer aus Russland, aus Äthiopien. Und die kommen und träumen bei uns vom Land, von denen Milch und Honig fließt. Die kommen und finden Arbeitslosigkeit. Und dann wollen sie alle arbeiten. Und so wäre das Geschäft eigentlich schnell gemacht. So war unsere Idee. Und ein Freund erzählt, Freund, alles so heimlich, ist ja illegal. Kurz vor knapp hat Gott mein Herz wieder erwischt. Kurz vor knapp, das war unser Projekt, das wir vorhatten, wir drei Freunde. Und Gott hat dann mein Herz erwischt. Nämlich ein Prediger kam, er ist eigentlich Ägypter, war aber schon 30 Jahre in Vancouver, er ist ein Prophet, hat eine Riesengemeinde in Vancouver mit zigtausend Leuten und er hat so Erweckungsabende in Israel gemacht. Ich habe gesagt, ich bin a cappella aufgewachsen, später hatten wir so eine Band und nicht jede Gemeinde hat eine Band und eine ein Lautsprechersystem, ein PA, wenn man will. Und wir hatten eine andere Gemeinde hat auch eine, wir haben uns zusammengetan und wir durften diesen Pastor immer begleiten, egal wo er hingeht, wir gehen mit, wir machen Lobpreis und er predigt und dann packen wir wieder alles zusammen, fahren wir nach Hause und jeden Tag zwei, drei Wochen dasselbe hin und her, jeden Tag hin und her. Und der Typ hat eigentlich gepredigt und immer wenn er gepredigt hat, bin ich weggegangen. Ich wollte ihm nicht zuhören, weil ich wusste, solche Männer Gottes, die haben immer Kraft, um Leben zu verändern. Ich bin Pastors Kind, ich bin im Geschäft aufgewachsen, ich weiß, ich kenne diese Männer. Alter, die sind gewaltig. Die haben eine Energie, sie haben Veränderungskraft wie verrückt. Und ich wollte das nicht. Ich wollte das genießen, was ich gerade genossen habe damals. Aber als er die Menschen prophezeit hat, hey, der war so spektakulär, der Mann hatte so wie Infrarotaugen. Der hat alles gesehen, du konntest vor ihm nichts verstecken. Nur was er nicht geahnt hat, dass ich im Lobpreisband ein Doppelleben geführt habe. In unserer Kirche war ich voll aktiv in dieser Zeit. Dass ja keiner sagt, die Pastorenkinder sind doof, das ist ja Vorbild. Weißt, wenn der Pastor nicht seine Kinder erziehen kann, wie soll er die Gemeinde erziehen? Wortwörtlich, richtig, buchstäblich, tödlich ist das Ding bei uns, Hammer. Und damit mein Papa keinen Schaden nimmt, im Dorf, in die Gemeinde, war ich so der Engel. Außerhalb habe ich die Wunder der Erde gemacht. Doppelleben geführt, bis das nicht mehr ging. Und ich denke, dieser Pastor, dieser Prophet hat nie für eine Lobpreisband gebetet, sonst hätte er gesehen, wer ich bin. Er hätte das richtig gekannt. Und so war das die ganze zwei, drei Wochen. Ganz zum Schluss hat uns der Manager von der Schwibs-Firma, die Getränkefirma Schwibs in Israel, der ist ein gläubiger Christ, der hat uns eingeladen, neue Villa, neue Wohngebiet, drei, vier Villen nur und so viele Ölbäume oder Olivenbäume dort so auf einem Hügel, wo man einfach den Gottesdienst macht und kamen viele, viele, viele Menschen. Und an dem Abend wusste ich, okay, wir sind Open Air, wir sind auf dem Berg, Nacht und bei uns in Israel, je lauter, desto gesalbter, so ähnlich wie in Afrika. Heute Abend habe ich keine Chance, auch wenn ich 3 Kilometer weglaufen würde, werde ich hören, was er sagt. Also was machen wir? Keine Chance, ich setze mich einfach ganz hinten, ich beschäftige mich mit allen möglichen Gedanken, ich mache mir Gedanken, auf welchen Geldberge ich die nächsten Tage herankommen möchte, wie ich herankommen möchte und so weiter. Und ich höre ihm einfach nicht zu und so war es auch, bis ganz zum Schluss. So wie es klassisch läuft, lief auch genauso bei mir. Und ganz am Ende, ich schätze mal, er hat von der Ewigkeit gesprochen. Und er hat gesagt, ich weiß nicht, ob der Mann nicht ein stärkeres Druckmittel hat als die, aber er hat gesagt, und Jesus wird wieder kommen. Und die Bibel sagt, dass alles, was verborgen ist, wird offenbart werden. Nichts bleibt verheimlicht. Alles wird geoffenbart werden. Stell dir vor, hat er gemeint so, stell dir vor, es gibt so eine Leinwand, wo die ganze Welt hingucken kann und dann ganze Schuld wird auf diese Leinwand gezeigt. Alter Schwede. Hei. Als er da das gesagt hat, habe ich gespürt, als ob jemand mir eine Ohrfeige verpasst und ich würde wie wach. Ich habe so meine Hände über den Augen gelegt und gesagt, okay, Moment mal, das ist so peinlich. Dann fielen mir so wie ein schnellen Durchlauf die Witze, die ich erzählt habe, die Fluche, die ich ausgesprochen habe. Die Pläne, die ich gemacht habe, wo ich Nächte verbracht habe und was soll ich euch erzählen? Ich war kein guter Kerl. Wenn Jesus nicht gäbe, könnte ich heute hier nicht so in diesem Form stehen, simpel. Aber er hat berufen, das ist das Geheimnis. Er hat mich von vornherein, so wie er dich gemacht hat, einzigartig und wunderbar, auch mit dem ganzen Mist, den ich gebaut habe. Und dann fängt ein Konflikt in mir, was wird mein Papa sagen, was wird meine Mama sagen und so weiter. Und dann dachte ich, okay, das ist alles nicht so schlimm, ich gehe jetzt nachher zu ihm und dann bete ich mit ihm, ich muss mein Leben ändern. Gesagt, getan, um 12:30 war das Mitternacht, ich bin hin zu ihm gegangen, nachdem alles abgebaut ist, sage, hey Pastor, ich muss mit dir reden, ich muss mit dir dringend reden. Sag, ah, zu spät, komm morgen. Ich hätte vom Veranstaltungsort nach Hause in einer halben Stunde Fahrt zu Hause sein können. Ich habe 1,5 Stunden gebraucht. Ja, dass ich keinen Unfall mache, sterbe und dann in diesem Skandaletag stehen muss. Er hat gesagt, das wird wie ein Skandaletag sein. Und ich bin Pastorskind, also ich bin im Glauben aufgewachsen. Ich weiß, dass nach dem Tod kein Fegefeuer und kein Ablassbrief fällt und die ganzen Zeugs gibt es in der Bibel eigentlich nicht. Ich wusste, wenn man gestorben ist, ist das vorbei. Die Kiste ist geschlossen, dann ist das vorbei. Warst du mit Jesus, bist du gerecht, bist du in Gottes Gerechtigkeit, in das ewige Leben, warst du das nicht, bist du nicht dabei. Simpel. Das habe ich schon als Kind gelernt. Das war kein Geheimnis für mich. Am nächsten Tag dieselbe Sache, 1,5 Stunden zu ihm, ja, ganz vorsichtig, bloß, dass kein Unfall passiert und ich sterbe, weil ich wusste, die Kiste ist erledigt nachher. Und dann bin ich zu ihm gegangen und habe gesagt, hey, pass auf, er begrüßte mich mit, mein Sohn, wie kann ich dir helfen? Das hat schon mal tief gedrungen. Und dann habe ich ihm mein Leben erzählt und dann hat er so einen Mund offen gehabt, Augen groß. Also er hat nicht erwartet, er denkt so wie er, seine Kinder, so wie Engel. Wir sind Pastorenkinder immer Engel. Aber er hat gerade den Teufel wahrscheinlich vor den Augen gesehen gehabt. Und dann hat er gesagt, mein Sohn, lass uns schnell Buße tun. Ich bitte schnell, bevor mir irgendwas passiert. Dann haben wir Buße getan. Habe ich mein Herz Jesus zurückgegeben und dann hat er mir eine Prophetie gegeben für mein Leben, die mich auch dann nach Deutschland gebracht hat. Der hat mir gesagt, pass auf, Gott will dir eine Chance geben, dass du ihm zeigst, dass du ernsthaft für ihn leben möchtest. Er hat gesagt, Gott will nicht, dass du hin und her wankst. Gott will einfach deine Ernsthaftigkeit sehen. Zeigst du das Gott, wird Gott dich segnen und deine Füße in einem anderen Land bringen und dort wird Gott dich als Segen gebrauchen. Rennst du wieder mal weg von Gott, kommst du in ein Dilemma in dein Leben, wo du nicht mehr richtig weißt, was du entscheiden sollst und was du machen kannst und soll und wirst. Triff keine Entscheidungen für dein Leben, zeige Gott deine Treue, er wird dir die Türe öffnen. Gesagt, getan. Und dann war das so, ich habe an diesem Abend bei ihm dann mitgespielt. Am nächsten Tag habe ich meine Beziehungen abgeschafft, die Parallelbeziehungen, alles abgesagt, meine Clique abgekündigt, sagt man, aufgekündigt, abgegeben. Alles, was im Pläne war, war auf einmal platt. Und ich habe ab diesem Tag angefangen, 4-5 Stunden jeden Tag hin und her zu laufen in mein Zimmer mit der Bibel offen in der Hand, einfach lesen. Und ich hatte nur eine einzige Gebetsanliege gehabt. Herr, du sollst aus meinem Leben was machen. Herr, du sollst aus meinem Leben was machen. Ich will dir ehren, ich will dich lieben, ich will alles tun, was du willst, dass ich tue. Nach 1,5 Jahren diese Gebete, keine Entscheidungen treffen, bloß keine Entscheidungen treffen, nur die Treue zeigen, war ich so Feuer und Flamme, brach diese Heilungserwirkung bei uns in die Gemeinde ganz, ganz, ganz frisch. Und wir haben so viele Wunder gesehen. Wie gesagt, wenn ich jetzt anfange, über Heilungswunder zu erzählen, Befreiungen, brauchen wir 2, 3, 4, 5 Tage und wären wir noch nicht fertig. Betet für mich, ich bin nicht der beste so Bücherfreund, aber vielleicht fasse ich das mal zusammen, keine Ahnung. Und brach eine Erweckung, wo wir richtig einiges an Wunder gesehen haben. Vielleicht gebe ich euch nur eins. Ich rede nicht von Heilungswunder, von ich kam mit Kopfweh, ich ging ohne Kopfweh nach Hause. Ich rede von Menschen, die ihren Krebs vor unseren Augen in einem Eimer gebrochen haben, ausgespuckt haben. Ich rede von Menschen, die so gelaufen sind, halb gelähmt und gehen wunderschön geheilt nach Hause. Ich rede von Tauben, die hören und gerade vor ein paar Jahren auch die Musikakademie in Jerusalem absolviert haben. Ich rede von Blinde, die sehen. Ich rede von Rollstühle, die von dem Müllabfuhr weggeholt werden mussten. Ich rede von solchen Sachen. Ich rede von solchen Wunder, von solchen Befreiungen. Ich rede von Sachen, die wir gesehen haben. Also außer Toten auferwecken haben wir fast alles erlebt, wie bei der Apostelgeschichte. Richtig Wunder über Wunder. Und das war damals für uns irgendwie nicht das Komplizierste. Wir haben einfach gewusst, Gott kann das machen. Und das Geheimnis war, wir haben gebetet, Herr, wir brauchen Erweckung. Gottes Antwort war zu uns, sei ein Beter. Wir haben 3 Monate jede Nacht von 22 Uhr bis 2, 3, 4 Uhr morgens einfach gelobpreist und gebetet. mit der Bitte, Herr, öffne den Himmel über uns. Und nach 3 Monaten hat einfach Gott den Himmel über uns geöffnet und dann passiert das. So, 1,5 Jahre, diese ganze Erweckungsbewegung, und dann durfte ich mit meinem Papa nach Deutschland kommen und ihn begleiten auf eine Tour, 1 Woche Holland, 2 Wochen in Deutschland. Ich habe vorhin erwähnt, mein Vater hat ein Kinderheim gegründet, das ist ein Bild von dem. Jetzt endlich. Und dieses Kinderheim entstand durch ein Wunder, also die Geschichte von dem sind nochmal 3 Seminare wert. Und wir waren hier einfach unterwegs, um diesem Projekt vorzustellen, Spenden einzusammeln für das Projekt und so weiter. Und wir haben 1 Woche Holland hinter uns, also dass ihr seht, das ist dann unser Haus. Also, machen wir so, dass ihr das seht. Das hier war mein Schlafzimmer, unsere Küche, meine Schwestern und so weiter. Und hier unten war das Kinderheim und dann überhalb von der Kirche auch. Da sind die Kinder, ein Teil von den Kindern, die bei uns im Kinderheim waren. Und das, was ihr hier seht unten, das ist unsere Kirche und Büro. Und das nochmal so eine Mädelsabteilung oben. War ein riesen Projekt, den mein Vater einfach im Glauben gestartet hat. Das hat, was weiß ich, wie ungefähr 2 Millionen Dollar oder irgendwas gekostet. Und als wir das gebaut haben, waren wir gerade 25 Mitglieder Gemeinde. Ich sage, dieses Haus ist ein Wunder an sich, aber die Zeit wird mir leider nicht reichen, alles zu erzählen. Gut, ich war mit meinem Vater, um eben diesem Projekt vorzustellen und Spenderkreis zu erweitern, etc. Nach 1 Woche Holland waren wir in Deutschland, in Bergisch Gladbach, in einer Gemeinde. Nach dem Israelabend sind wir zum Pastor gegangen. Wir waren Fahrer, also unser Fahrer, mein Vater und meine Wenigkeit. Die 2 sind schlafen gegangen, ich blieb da mit dem Pastor. Ich habe ihm überhaupt nichts von meiner Story erzählt. Gar nicht. Und irgendwann mal haben wir über alles Mögliche gesprochen. Und dann hat er mir gesagt, ja, was machst du? Ich habe gesagt, hey, ich will Gott dienen, ich weiß noch nicht wie. Vielleicht werde ich Theologie studieren, vielleicht in Deutschland oder auch vielleicht in der Schweiz, weil mein Papa in St. Krishna Theologie studiert hat, in Basel, bei Basel dort an dieser Bibelschule. Und ich wollte einfach wie mein Papa. Aber mit 17 habe ich gesagt, Papa, das Letzte, was ich in meinem Leben machen würde, ist Pastor sein wie du. Ich war richtig voll neben die Kappe. Gut, wir haben das gemacht und ich habe so dem Pastor erzählt. Dann ging ich irgendwie schlafen. Am nächsten Morgen, bevor wir das Haus verlassen haben, sagt er mir, Timmy, ich habe dir in der Nacht gebeten. Hey, ich habe super toll geschlafen. Und ich werde dir ein Angebot machen, hat er gemeint. Ich werde dich zu mir einladen. Ich werde dir wohnen, essen, alles kostenlos geben. Du hilfst mir in meiner Gemeindearbeit und ich zeige dir eine tolle Bibelschule. Hey, ich wollte Luftsprünge machen, ich wollte jubeln und hüpfen, aber ich treffe keine Entscheidungen. Ich hatte eigentlich gleich hier bleiben können. Das war November 2001. Und dann habe ich gesagt, okay, vielen Dank für das Angebot. Ich werde erstmal den Tour mit meinem Papa fertig machen nach Israel. Und wenn das Gottes Wille ist, komme ich zu dir. Gesagt, getan. Bin nach Israel dann gegangen, habe die Ältesten gerufen, 1 Woche gefastet, gebetet. Und Gott hat gesagt, lass die Junge ziehen, das ist der Weg für ihn. Dann habe ich, war so ungefähr Ende November, Anfang Dezember, irgendwann mal rufe ich den Mann an. Hey, Timmy aus Israel, kannst du mich noch? Ja, schon, dass du anrufst. Ich habe gesagt, pass auf, wenn dein Angebot noch gilt. Und alles auf Englisch damals, kein Ton auf Deutsch. Wenn dein Angebot gilt noch, werde ich gerne kommen. Ach ja, schon, du, ruf mal nächste Woche, ich gucke jetzt nach Sprachkurs und Woche für Woche für Woche, dann war Weihnachten und Silvester. Und am 7. Januar, das kann ich nicht vergessen, 7. Januar 2002, rufe ich ihm an, um 17 Uhr Israelzeit, und dann stellt er mir eine ganz blöde Frage am Telefon, sagt mir, hey Timmy, bist du schon in Deutschland? Und ich sage, in Deutschland? Nee, was soll ich noch in Deutschland suchen? Ich bin noch in Israel und warte auf einen Bescheid von dir. Hey, du musst ganz schnell rüber, irgendwann mal 20. Januar beginnt dein Sprachkurs, du musst ganz schnell kommen. Und so habe ich innerhalb 1 Woche alles gekündigt, alles fertig gemacht und ich bin dann am 17. Januar, 17., okay, da sieht man ein bisschen schlicht eher, ja, gut, 2002 bin ich in Deutschland gelandet. Ah, ein bisschen besser. Gut, es liegt halt an die schöne Farbe der deutschen Flagge. Ich liebe Deutschland, ganz simpel. Ich bin hier gelandet und das waren hier meine Anfänge. Das war die Gemeinde, wo ich war, eine kleine Pfingstgemeinde in Bergisch Gladbach. Das war das Lobpreisteam, jeden Sonntag das Lobpreisteam. Und ich spiele ein bisschen Percussion, da durfte ich nicht mitmachen. Ihr lacht schon. Das bin ich da am Percussion-Teil, an den Djembel, habe ich einfach mitspielen dürfen. Und dann natürlich als zu werdender Pastor bist du immer dabei, wo irgendwas läuft. Und das ist so in einer Videobibelschule, haben wir noch Lobpreis vorher gemacht. Straßeneinsätze war alles dabei. Timmy war immer dabei. Dann habe ich die Royal Ranger Arbeit kennengelernt. Also das war so für mich ein bisschen der Ausweg aus meiner Einsamkeit am Anfang. Weil du kommst in einem ganz neuen Land, du verstehst keinen Ton, du verstehst den Lobpreis nicht, alles lief da auf Deutsch. Ich kannte kaum nichts Deutsch, gar nichts eigentlich. Kein Lied hat mich angesprochen, keine Predigt hat mich begeistert, kein Mensch, mit dem konnte ich reden. Zwei, drei, habe nur ein bisschen Englisch gesprochen, aber das war es auch. Ich war so einsam, dass ich einfach gesagt, okay, Ranger, das wäre vielleicht was, ich schau mal, was die da machen. Einmal die Woche so ein bisschen mit Kindern spielen und rummachen und der Hampelmann sein für die, die sind zufrieden, ich bin zufrieden, habe Spaß gehabt, alles okay. Und dann, ja, das ist mein NTC oder einer der Camps, nee, das ist ein Camp, kein NTC. Auf jeden Fall, das war alles katastrophal, aber hat Spaß gemacht, mir zumindest. Und 7, 8 Monate später war der Abschied und das war einfach kurz vor dem Gottesdienst, wo ich gesegnet worden bin. Und dann, da sind die Ältesten und Gemeindeleitung von damals, von dieser Gemeinde. Und von dort bin ich einfach auf die Bibelschule. Aber hier hat meine Berufung begonnen mit dieser Frau. Hier habe ich verstanden, warum Gott mich nach Deutschland geschickt hat. Nämlich, ich kam aus einer ziemlich erweckten Baptistengemeinde, Wunder über Wunder, und dann habe ich das der Pastor in den ersten 2 Wochen auf den Kopf geknallt, eine Story nach dem anderen, ein Zeugnis nach dem anderen, der war hell begeistert. Ich war gerade 1,5 Wochen, als ich dort in der Gemeinde zu einem Gebetsabend ging und kam diese hübsche Frau mit dieser Ötze-Mütze, die heißt Brigitte. Und man hat gesehen, Brigitte ist krebskrank, ihre Haare sind ausgefallen und sie trägt deswegen diese Mütze. Und irgendwann mal am Ende von dem Gebetsabend habe ich gesehen, ich verstand überhaupt nicht, was da lief, ist ja alles Deutsch. Und ich habe gesehen, sie ist in der Mitte, sie liegen Hand auf die Brigitte und sie beten für sie. Und dann schlägt mich der Pastor so und dann sagt, willst du nicht mitbeten? Ich habe ihm gesagt, ja, gerne, aber ich kann nur auf Englisch beten. Ja, das macht nichts, hat er gesagt. Ich habe gesagt, okay, wenn sie es nicht verstehen muss, bete ich gerne mit. Mit den anderen habe ich Hand aufgelegt auf diese Frau, habe für sie gebetet. Frag mich nicht, wieso, sie ist auf den Boden gefallen. Ich habe mich neben ihr gekniet und habe für sie weiter gebetet. Und irgendwann mal, nach so 10, 15 Minuten, kam diese Stimme, die ich von meinem Vaters Gemeinde kenne, sie ist geheilt. Wenn wir für Menschen gebetet haben, haben wir immer gewusst, im Herzen hat der Heilige Geist gesagt, jetzt ist das passiert. Manchmal nach Viertelstunde Gebet, für manche haben wir eine halbe Stunde Gebet am Stück, manche für eine Stunde und bei Sonntag vielleicht sogar 3 und 4 Stunden für eine Person gebetet, bis der Durchbruch und die Heilung passiert war. Also gut, ich knie neben die Frau und bete für sie und der Heilige Geist sagt, sie ist geheilt. Dann gucke ich zum Pastor und sage, hey, she's healed, sie ist geheilt. Sag's ihr. Der sagt mir, nö, das sage ich ihr nicht. Und ich, wieso? Ja, was, wenn sie nicht geheilt ist? Er sagt, doch, doch, aber ich kenne diese Stimme, der Heilige Geist hat gesagt, sie ist geheilt. Er sagt, ja, das kann aber jeder sagen. Ja, aber ich kenne das von Israel. Ja, das haben auch einige vor dir gesagt und die ist noch nicht geheilt worden. Das sage ich ihr nicht und das darfst du ihr auch nicht sagen. Ich muss ein bisschen posen, danke. Und hier brach ein Wild zusammen für mich. Und ich sage jetzt nur, im Augen von einem sozusagen neuen Immigrant in Deutschland, am Anfang, wenn man im Kulturschock steht und im Ganzen steht, man verallgemeint alles. Also lief der Tag gut, die Deutschen sind super, lief der Tag weniger gut, die Deutschen sind weniger super. Und man bewertet immer die Deutschen, man sieht immer alles als die Deutsche und Deutschland. Das ist normal. Später hat man den Kultur kennengelernt, versteht man die Welt viel besser. Inzwischen ist das Leben. Aber damals war mir, hey, wie glauben die Deutschen eigentlich? Habe ich mir gefragt. Mir kam das so vor, als die Deutschen sagen, wurden am Sonntag, Jesus, steh mal auf, heute ist Sonntag, geh mal in die Kirche zusammen. Dann gehen sie in die Kirche, kommen sie von der Kirche zurück nach Hause. Schlaf du, den Rest mache ich allein. So kam das mir vor. Hey, und das hat mein Herz traurig gemacht. Ich habe gefragt, wo ist der Temperament, wo ist der Feuer für Jesus? Wo sind die Berufene, die hier beten und wenn die wackeln, wo sind die Menschen, die Hände auflegen und befreien und heilen und prophezeien und tun? Und das alles als Baptist noch dazu. Wo sind diese Menschen? Und hat angefangen zu brennen in meinem Herzen. Je mehr ich für Deutschland gebetet habe und für deutsche Menschen gebetet habe, desto Gottes Liebe stärker wurde in meinem Leben für eurem Volk. So sehr. Ich liebe Deutschland so sehr, dass ich sogar eine Deutsche geheiratet habe. Wunderschön. Und ich sage euch, Freunde, Gott ist mit Deutschland nicht fertig. Gott hat Deutschland nicht vergessen, nicht verworfen, auch nicht wegen der Geschichte. Und an dieser Stelle möchte ich euch ermutigen, besonders vielleicht die etwas ältere Geschwister unter uns, verdammt euch nicht wegen der Geschichte. Wenn ihr in Jesus Christus seid, seid ihr neu geboren. Jesus sagt, das Alte ist vergangen, siehe, neu ist geworden. Es war alles. Ihr trägt keine Schuld für das, was damals passiert. Auch wenn vielleicht ihr oder eure Eltern selber mit verwickelt waren. Ihr seid wertvoll, alle zusammen. Seid stolz, dass ihr Deutsche seid. Seid ihr stolz, dass ihr weltmarktführend in fast allem, was ihr macht. Seid stolz, dass Gott euch in diesem Land so sehr gesegnet hat. Ihr seid ein richtig gesegnetes Volk. Die Geschichte darf sich nicht wiederholen, aber ihr braucht nicht euch zu verdammen wegen dieser Geschichte. Alles klar, ich war später auf der Bibelschule, fast in ein halbes Jahr irgendwas, kam ein Brief von einem Ehepaar aus der Gemeinde, bei dem sie mir so ein paar Sachen erzählt haben und unter anderem schrieben sie mir, übrigens, die Brigitte ist völlig geheilt, ihre Haare wachsen wieder. Und ich, yes, das weiß ich schon seit ungefähr einem Dreivierteljahr. Dachte ich, ja, das weiß ich doch, das ist wunderschön. Und von dort habe ich noch was ganz, ganz Wichtiges erlebt, Fastnacht, kommt, Karneval. Das hier, das bin ich. Also unser Lehrer, das ist, wo ist der Claudius? Er ist gerade nicht am Bild, aber vielleicht hier. Das hier ist unser Deutschlehrer gewesen, der Claudius hieß da. Das bin ich hier unten. Richtig voll im Karnevalstimmung. Weil ich war gerade ein paar Wochen und da war Karneval los. Und dann frage ich den Typ, der Lehrer hier, what is Karneval? Und dann sagt er mir, Sex, Drugs and Rock'n'Roll. Und ich, but I wanted to be a pastor. Ich wollte ein Pastor werden. Ich wollte nicht Sex, Drugs and Rock'n'Roll. Aber war ein Teil von unserem Kurs, dass wir auch Kultur mitlernen. Und so haben wir uns getroffen. Dann hat die Frau hier irgendwelche schwarze Matsche und hat uns alles so beschmiert. Und dann waren wir auf dem Umzug und in den Disco nachher. Und ich sag dir, Fastnacht ist vor der Türe und was weiß ich was. Ganz ehrlich, wenn du es noch nie in Köln erlebt hast, ist alles, was hier läuft, fast harmlos. Glaub mir. Die Stadt ist eine Woche lang betrunken. Die S-Bahnen sind voll gepinkelt und gekotzt, also ekelhaft. Was da alles läuft in dieser Woche, ist echt mega. Das willst du sogar gar nicht erleben. Von dort ging die Berufung weiter, bin ich auf die Bibelschule Berühr gelandet. Übrigens, als ich kam, habe ich 13 verschiedene Anmeldungen für 13 verschiedene Bibelschulen mitgebracht, weil ich wusste nicht wo. Und in die ganze Tour mit meinem Vater zuvor habe ich nur alle Pastoren gefragt, hey, wenn ihr eine Bibelschule habt, bitte gib mir Kontakt, ich brauche die Anmeldung, ich schau mal. Und ich kam und landete ich sozusagen dann auf Berühr. Das hier ist unser Startbild, da unter dem Pfeil stehe ich natürlich wieder mal. Ich konnte immer kaum warten auf die Bibelschule, als ich mal Andacht halten konnte. Ich sah auch mal anderes aus. Das ist halt so. Und ja, das ist dann in unser Klassenzimmer. Und die Bibelschule hat das mit sich. Nämlich, ich habe gedacht, okay, die Leute hier sind so kalt im Glauben, aber wenn ich in diese Bibelschule gehe und ich wusste irgendwie, dass es eine Pfingstbibelschule, wusste ich, das sind die Berufener, das sind die, die Pastoren sein wollen, dass sie richtig die beten, die Winde wackeln, die Welt, die zerfetzen die Halle, wenn wir beten, vor lauter Feuer für Jesus. Aber das war nicht das. Die haben zwar in der Andacht morgen richtig Korababashandamanaka irgendwas so im Sprachen gesprochen. Damals habe ich nichts von gehalten, später schon. Und es war nicht, was ich erwartet habe. Also am Morgen schon alles gut, alles Jesus, wir lieben dich. Und am Nachmittag war alles normal. Die Feuer war nicht mehr da. Und dann war in meiner Klasse ein Typ aus Eritrea. Und dann hat das uns beide wehgetan. Ein anderer Kollege aus Ecuador sperrte sich 2 Stunden täglich im Klo und hat über Deutschland geheult und für Deutschland gebetet, nur weil wir diese Feuer vermisst haben. Also gut, mein eritreischer Freund und ich, wir entschieden, wir stecken uns in einen Gebetsraum und beten zusammen. Ach, aber Feuer und Gas soll man bitte nicht nebeneinander stellen, das ist nicht gut. Wir haben gebetet zusammen 1 Stunde lang, was wir nicht geahnt haben, dass die Winde ziemlich hüllhörig auf Berühr sind, auf die Bibelschule. Und wir ahnten nichts, wir wussten nicht, dass die ganze Bibelschule unser Heulen vor Gott gehört hat. Am nächsten Tag sind wir in die Kaffeepause gegangen, da gab es so einen Schrank mit Fischer drin und da hat man jeden seinen Post bekommen und wir haben beide einen gleichen Post bekommen. Wir haben ein Bild bekommen, wo im Bild war folgendes, ein knienden Mensch auf dem Boden, der hat gebetet. Man stand ja auch Gebet Und oben gab es so eine Wolke und in diese Wolke stand Gott. Und zwischen Gott und Mensch gab es noch so eine Wolke in der Mitte, wo dran stand, Gott ist nicht taub. Heute lache ich auch drüber. Damals hat das gestochen wie ein Messer im Herzen. Ich habe noch mehr für die Deutsche gebetet. Und dachte, hey Leute, irgendwas muss hier sich ändern. Und eigentlich nach 3 Monaten wollte ich nach Hause. Ich konnte das nicht mehr ertragen. Aber Gott hat gesagt, ich habe dich berufen, du bleibst einfach hier. Er sagt, okay Gott, dann gib mir einfach die Kraft. Dann kam ein Typ aus Heidelberg und hat gesagt, hey, aus Israel, ich liebe Israel, willst du nicht mal bei uns predigen? Ja, ich kann aber nur auf Englisch. Und so war das meine Kollegin mit mir, eine meiner ersten Predigten in den Gemeinden hier in Heidelberg. Ich habe damals auf Englisch gepredigt und habe meine Kollegin Lisa mitgenommen. Sie hat dann auf Deutsch übersetzt. Das waren so die Anfänge. Und dann gibt irgendwann mal die Abschlussphase. Irgendwann mal haben wir das geschafft, die Abschlussarbeit abzugeben, die mündliche Prüfungen zu bestehen und so weiter und so fort. Und endlich Berühr geschafft. Also nach Berühr gibt es auch Leben. Und dann war ich in einer meiner ersten Praktiken in der FCG in Galdorf, das bei Schwäbisch Hall. Und dort habe ich auch mein Praktikum gemacht. Wieder mal, damals war ich einfach alles so dreiteilige Anzug, dicke Schuhe und so weiter und so fort. Ihr kennt das. Das war so wie in mein Stil damals. Immer Gottesdienst, immer Hemd und Krawatte. Jetzt haben wir die Krawatte weggeschmissen, der Hemd immer noch da. Ich arbeite dran. Und wieder mal so ein Percussion-Teil in der Hand mit dem Lobpreisler dort. Lobpreis gemacht und dort habe ich auch meine Frau kennengelernt und wir dienen Gott zusammen. Wir haben am 3.4. standesamtlich geheiratet und wie gesagt, wir haben unsere 2 Ladies, das ist nur, weil ich dachte, es konnten unter 18-Jährige im Saal sein, dann zensiert. Einfach für die Zensur her, also dass da nichts Blödes läuft. Und dann haben wir im Juli in Israel kirchlich geheiratet. Und das war wieder mal eine Geschichte. Wir kamen 2006, 3 Wochen ungefähr vor unserer Hochzeit, um noch die letzten Sachen vorzubereiten. Eine Woche bevor unserer Hochzeit brach ein Krieg mit Libanon. 2006, ihr könnt googeln, Israel-Libanon-Krieg, dann werdet ihr bestimmt Bilder und Videos finden von Raketen am Nordisrael, da wo ich herkomme. Und das war am Tag erstmal 5 bis 10 Raketen hin und her. Als wir geheiratet haben, als unsere Hochzeitswoche kam, wir brauchen ja eine Woche zu heiraten bei uns, erstmal eine Woche jeden Abend feiern und dann Trauung und dann Feier. So läuft das bei uns, bis heute noch. Und in dieser Zeit haben mir meine Freundin gesagt, Timmy, das ist so gefährlich, das ist Raketenbeschuss hier überall. Mein Vater ist der Pastor, ja. Lass doch deinen Papa dich trauen, lass die Trauung machen und dann hau einfach ab. Du überlebst das, du heiratest, du genießt deine Frau. Geh einfach nach Deutschland, hier weg, hier kannst du nur sterben. Und ich habe gesagt, nein, ich werde nicht weggehen. Wir würden die Feierlichkeiten nicht absagen. Wir werden feiern, bis das nimmer geht. Und ich sage euch was, mir und euch wird nichts passieren. Und sie, du bist aber arrogant und selbstsicher. Ich habe gesagt, nicht ganz, aber ein bisschen was davon. Weil ich sage euch eins, die meisten meiner Freunde sind Ungläubige. Ich habe gesagt, Freunde, ihr wisst, ich werde Pastor sein. Ich studiere das. Ja, das wissen wir doch. Hast du uns auch deswegen verlassen hier? Ich sage, ja, langsam. Aber dieser Gott, der mich nach Deutschland gebracht hat, der hat mehrere Sachen mir versprochen. Er hat mir Verheißungen gegeben und bevor diese Verheißungen sich nicht erfüllt in mein Leben haben, mir passiert nichts. So, wo ich bin, das ist der sicherste Ort der Erde. So, eine geile Zeugnis. Gott bewahrt mein Leben und er lässt, das ist sein Wort, er lässt mir nichts passieren. Seine Auge wacht über mein Leben, weil ich und du, weil wir seine Berufener sind. Wenn wir unsere Berufung uns sicher sind, Freunde, müssen wir hier kapieren, dir passiert nichts, solange Gott das, was er dir versprochen hat, sich nicht erfüllt hat, passiert dir nichts. Du könntest vielleicht mal einen Kratzer bekommen, ja, vielleicht mal den Arm oder den Fuß brechen, meinetwegen, wenn du gerne ein Leiden haben willst, aber das ist nicht Gottes Verheißung für dein und für mein Leben. Hey, wir haben die ganze Woche gefeiert, unser Hochzeitsfotoshooting, das war eine Hammersache. In Israel haben wir so Gärten, extra Gärten zum Fotoshooting, wo richtig schön extra dekoriert sind mit allen möglichen so Utensilien und so weiter, dass man schöne Bilder kriegt. Und wir sind dort gegangen und ich sag dir, wir haben abwechselnd, ohne Scherz, abwechselnd einmal diese Tschuk von dem Nikon gehört und einmal Raketen, die gefallen sind. Gut, wir waren fertig und dann habe ich meinen Fotograf, der ist mein Freund, gesagt, hey du, wir sind hier näher an Akko am Mittelmeer, bitte lass uns ein paar Fotos am Mittelmeer schießen. Da sind wir hier am Mittelmeer gegangen und ich habe meine Braut so gehoben und der Mann hat Bub-Bub gemacht und dann gingen die Sirenen los in Israel. Das bedeutet, versteckt uns schnell im Bunker, wir sind unter Raketenbeschuss. Wenn die Sirenen läutern, dann musst du schnell im Bunker gehen, sonst kannst du dich treffen, das ist sehr gefährlich, nicht mehr, aber damals. Und dann haben wir einfach die Sirenen schnell 3-4 Bilder geschossen, nächstes wie wir im Auto gesessen und okay, ich wusste, mir passiert nichts, aber mein Fotograf ist nicht gläubig. Und wenn er im Auto vor mir springt, da kann keiner mehr Bilder machen. Also blieb mir nichts übrig, als okay, schade, ich hätte gerne noch ein paar Bilder gemacht, aber der Typ ist abgehauen. Als ich mit der Bibelschule fertig war, ging ich nach Offenburg, hier im Schwarzwald, also ich war tatsächlich 3 Jahre in eurer Nähe, fast in eurer Nähe. Wie weit ist Offenburg hier? Ganz genau. Wie weit ist das von hier?
Eine Stunde.
Sehr gut. Ist eine gesegnete Gegend, da kommen nur die Gesegneten her. Im Schwarzwald kommen nur die Gesegneten. Gut, deswegen, Gott hat dich gesetzt. Halleluja. Hier ist er, schau mal. Das ist mein Pastor und seine Frau, vielleicht kennt ihr den. Sein Sohn hat jetzt übernommen die Kirche, wir haben das genannt, Passion Church etc. in Offenburg. Dort war ich 3 Jahre lang als Jugendpastor, das ist die Gemeinde haben wir schon gezeigt, und dann wurde ich dort auch ordiniert. Als ich dort ordiniert war, bin ich dort gleich dann auch, habe ich meine Aufgaben erfüllt und von dort bin ich dann nach Ulm gegangen. Das ist Ulm. Ulmer Münster ist sehr, sehr, sehr bekannt. Ich bin seit 10 Jahren in Ulm und bin dort leitender Pastor der Gemeinde. Ich bin neben meiner Gemeindearbeit im Reisedienst tätig, deswegen bin ich auch heute Abend hier. Und ich reise deutschlandweit. Ich fahre im Jahr so um die 42.000, 43.000 mit meinem Auto. Warum? Weil ich kapiert habe, Gott möchte Deutschland wiederbeleben. Weil ich verstanden habe, ich bin nur ein Puzzleteil von dem großen Puzzle, aber ohne diese Puzzleteil wird das ganze Puzzle nie vollkommen sein. Und jetzt stell dir vor, du bist ein Puzzleteil von einem ganzen Puzzle für deine Gegend, für deine Gemeinde, für deine Kirche, für deine Familie. Und ohne deine Berufung, ohne deine Person kann ein Puzzle nie im Leben vollendet und vollkommen werden. Ich weiß, für Gott zu leben, in die Gemeinde zu arbeiten, hingegeben zu sein, ist nicht immer toll. Ich bin im Pastorenelternhaus aufgewachsen, da habe ich auch viele, viele doofe Seiten gesehen. Ich habe gesehen, wie mein Vater gelitten hat an manchen Stellen. Und deswegen sagte ich auch mit 17, hey, das Letzte, was ich machen werde, ist Pastor sein wie du. Ich bin seit 10 Jahren leitender Pastor. Ich habe vor 4 Jahren eine Krisenzeit gehabt, wo ich Gott gehasst habe, wo ich Gott am liebsten mit den M16 erschießen wollte, wo jeden Gottesdienst eine Last für mich war, wo ich in jedem Gottesdienst reingekommen bin und Angst hatte. Ich habe gespürt, die Gemeinde will mich fressen. Die wussten zwar von nichts, wir hatten eine Stresszeit, eine Krisenzeit in unserem Ältestenteam, wobei die Gemeinde überhaupt nichts mitbekommen von dem Ganzen, gar nichts. Und sie erwarteten immer, wenn unser Pastor kommt, dem ist etwas etwas emotionaler drauf, er kommt, er predigt es manchmal mit Hitze und so weiter, so mit Emotionen und ich war innerlich aber kaputt, total kaputt, ich wollte eigentlich nicht predigen, aber mir fiel ein Satz von einem Lehrer von mir, der hat gesagt, hey Freunde, ihr werdet alle Pastoren werden und ihr müsst wissen, ihr werdet Krisenzeiten haben. Ihr dürft aber eure Frust nicht von der Bühne runter predigen. Die Menschen kommen nicht, um eure Frust abzubekommen. Sie kommen, weil sie ein lebendiges Wort Gottes brauchen. Ich habe mich gezwungen, lebendig zu wirken. Ich habe mich gezwungen, Leben in meine Predigt hineinzugehen, ohne mit ein einziges Ton zu meckern. Diejenigen, die mich ganz, ganz nah kennen, haben gemerkt, haben gesagt, hey Timmy, alles okay bei dir? Wir spüren, es stimmt irgendwas nicht. Alles okay, Freunde, ich habe gerade mit einer Sache zu kämpfen. Es ist in Ordnung. Ich wollte nie zu den ältesten Sitzungen mehr, weil ich wusste, ich gehe kaputter nach Hause als zurück. Und ich habe sogar in unserer Mitgliederversammlung, ich habe mich abgewählt. Ich wollte nicht mehr dort bleiben. Ich habe schon eine andere Gemeinde gesucht, gefunden, sogar die Leiter der Gemeinde zu unserer Volksmission gebracht, dass sie den Vorstand kennenlernen. Ich habe Bananenkartons gesammelt schon für den Umzug. Und dann kam der Vorstand und hat gesagt, hey Leute, ihr lasst euch alle wählen. Und ich wollte diese Wahl schwer machen. Ich habe gesagt, Freunde, ich möchte mindestens 75% Ja-Stimmen haben. Bei 74 bin ich weg. Und dann wusste ich, 6 Jahre hier, klatsch dort, klatsch, du bekommst nie im Leben mehr 75%. Diese Wahlabend kam. Und die Wahlergebnisse kamen. Einer unserer Ältesten schnitt als aller schlechteste von uns vier mit 90% Ja-Stimmen. Und dann dachte ich, scheiße, Gott, ich hasse dich. Ich habe alles gemacht, dass ich hier weggehe und du lässt mich einfach hier sitzen. Aber dachte ich, okay, jetzt gib die Hintertür. Ich möchte hier nicht mehr Pastor bleiben. Jetzt kommt die Frage, wollen wir diesen Wahl annehmen? Und dann wusste ich, ich kriege kein Ja über den Lippen. Ich war so kaputt, Freunde. Und ich werde aufstehen und unter Tränen fluchtartig den Raum verlassen. Und dann bin ich nicht mehr Pastor in Ulm. So schwer war das. Unser Vorsitzender von der Volksmission saß neben mir. Der Wahlleiter saß hier, stand hier. Und ich habe so zwei, drei Leute in die Gemeinde, die so vereinsfreak sind. Sie kennen alle Abläufe in- und auswendig. Und ich dachte, jetzt kommt die Frage. Ja, dass einer von diesen Leuten auf die glorreiche Idee kommt, uns zu fragen, alle vier, ob wir diesen Wahlergebnis annehmen, ob wir unser Amt antreten. Kein Mensch hat uns was gefragt. Und dann dachte ich immer, das kommt. Und da war Themawechsel. Und ich dachte, ich weiß das nicht, das gibt's doch gar nicht. Ich bin doch hier Pastor, das will ich aber nicht. Bin nach Hause gegangen, ich habe meine Frau nicht mal guten Abend gesagt, mein erstes Wort, scheiße, wir müssen bleiben. Die Story ist noch viel zu lang. Lass mich euch nur das sagen, was mein Leben verändert hat. Irgendwann mal, ich wusste, es ist gerade schwierig, aber ich wusste in mir, ohne Gott wird es schwieriger. Ich habe mich gezwungen, meine Gitarre in mein Büro zu Hause auf dem Schoß zu nehmen. Und dann habe ich Lieder ausgesucht, die heute man vergessen hat, die singt man nicht mehr, die sind einfach nicht mehr heilig genug. Sowas wie immer mehr, wie großer, herrlicher Gott, so groß ist der Herr. Und solche Lieder, die einfach von Gottes Ehre, Herrlichkeit und Größe bezeugen. Ich habe mich gezwungen, ich wollte es nicht, ich wollte ihm am liebsten zerfetzen, aber ich habe mich gezwungen, Gott, ich ehre dich, weil ich weiß, ohne dich geht gar nicht. Ich bin Israeli, ich weiß, was passiert, wenn Gottes Gegenwart fehlt. Während mein Lobpreis hochgestiegen ist, und ich sage euch noch einmal, Freunde, wenn Lobpreis steigt, kommt Gottes Herrlichkeit gewaltig. Wenn wir in unsere Krisen Gott loben und preisen, kommt Gottes Gegenwart gewaltig auf uns. Wo ich gebetet habe, kam Gottes Herrlichkeit in mein Büro. Das war vielleicht Heiliger Geist, 1 Million Volt. Also wenn du gesündigt hast, geh am liebsten nicht in mein Büro, du fällst tot um. Glaub mir das. Das ist jetzt nur für diejenigen, die Kultur von Israel kennen, die haben verstanden, was ich meine. Wer nicht, muss mal in der Reise mitkommen, dann versteht ihr das. Und das habe ich wiederholt. Und da liefen Tränen und Rutz und Wasser und Schweiß runter von mir. Meine Gitarre hat bis heute auf der Seite Spuren von meinen Tränen damals, vor 4 Jahren. Ich habe versucht, das vor kurzem zu wischen. Ich dachte, hey, schließ mal ab und wisch das Ding. Aber ich habe es nicht hingekriegt, weil ich wusste, das ist ein Zeichen der Heilung und des Handeln Gottes. Und jetzt habe ich zum Abschluss, möchte ich dir ein Geheimnis verraten, ein heiligen Geheimnis. Und da möchte ich gerne mit euch beten. Ich habe dann in Gottes Wort ein Antidepressiva gefunden. Stell dir vor, Gottes Wort hat ein Antidepressiva für uns. Vor ungefähr 6, 7 Jahren oder ein bisschen mehr kam so eine Welle von Burnout über Pastoren und Ältesten. Und das ist Burnout ist nicht schön, das weiß ich. Ist auch, aber auch keine Verheißung Gottes. Ja. Es sah nur so aus, als ob jeden Pastor mal ein Burnout bekommen sollte. Ist aber keine Verheißung Gottes für uns, für keiner von uns. Und dann dachte ich, okay Herr, wie machst du das? Ich möchte euch gerne zeigen, was ist die großartigste Antidepressiva für dich als Berufener? Pass auf. Darum, Brüder, also die Brüderinnen sind natürlich mit inklusiv, befleißigt euch, um zu mehr eure Berufung und Erwählung festzumachen. Denn wenn ihr diese Dinge tut, werdet ihr niemals straucheln. Mein Freund, wenn deine Berufung dir bewusst ist, kannst du nicht untergehen. Und wenn Jesus in dein Boot sitzt, kann dein Boot nicht sinken. Und wenn Jesus der, der in deine Berufung und in dein Leben jeden Sturm stilllegt, da brauchst du keine Angst zu haben, wenn Stürme kommen. Und wenn du weißt, dass dein Haus auf Fels gebaut ist, da brauchst du sowieso keine Angst haben vor Regen und Wind. Befestigt eure Berufung, heißt das ja, so werdet ihr nicht straucheln. Und ich sage dir, jeden Christ ist berufen. Jeden Christ ist begabt. Hier auf jedem Stuhl heute Abend sitzt ein Berufener oder eine Berufene. Auf jedem Stuhl sitzt ein Revolutionärer. Auf jedem Stuhl sitzt einer, der einen Beitrag für Deutschland machen kann, dass Gott Gott wieder sein kann in unsere Gemeinden. Auf jedem Stuhl sitzt einer und eine Person, die richtig einen Beitrag leisten kann, damit Gottes Geist wieder fließt in unsere Gemeinde und wir leben wieder. Halleluja. Jeden von euch ist so ein gewaltiger Berufener, so ein Befähigter von Gott. Hey, ich könnte euch noch vieles, vieles erzählen, nur dass ihr versteht. Ich habe einen Neubekehrter bei mir in die Gemeinde, der kam, hat sich bekehrt, als ich einen Hauskreis gestartet habe mit dem Schwerpunkt Schulung für Heilung, der Power of Healing. Der Typ war neu und unerfahren, der hat keine Ahnung von Gottes Wort. Aber ich habe ihm gesagt, Flo, weißt du was? Du bist jetzt, der Heilige Geist hat dein Herz erfüllt. Und übrigens deswegen, es gibt kein Junior und kein Anfänger Heiliger Geist. Der Heilige Geist, wenn er kommt, ist er genauso powerful. Ich habe ihm gesagt, Flo, du kannst schon Menschen heilen, weißt du das? Du kannst schon Tote auferwecken, du kannst schon Wunder tun, weil der Heilige Geist in dir wohnt, weil die Bibel sagt, diese Zeichen und Wunder folgen denen, die an meinem Namen glauben. Glaubst du an den Namen Jesu, ein Anhänger voller Wunder läuft dir hinterher. Und das habe ich dem jungen Mann erzählt. Dooferweise, er hat mir geglaubt. Und dann habe ich denen gesagt, hey, am Ende von diesem Connect Group werde ich euch als Team sitzen zum Heilung, in dem Heilungsgottesdienst. Diese Anfängerflo steht vorne. Und ich denke, ja, was wird er jetzt machen? Ehrlich, er ist der am meisten Heilungen erlebt hat an dem Sonntag vom ganzen Gebetsteam. Er war so heiß drauf, weil er verstanden hat, Gott hat mich berufen, Gott hat mir gesalbt, Gott hat mir Fähigkeiten gegeben durch den Heiligen Geist. Ich werde das befestigen, ich werde nicht untergehen. Ich habe ihn von der Idee überzeugt, er war begeistert. Und ich möchte heute für Berufene beten und segnen, Berufene, die vielleicht resigniert haben, Berufene, die vielleicht denken, hey, wo bleibe ich, warum passiert nichts mehr bei mir? Wo bleibt Gottes Kraft? Hey, wo bleibst du? Wann hast du das letzte Mal so eine intime Zeit mit Gott gehabt? So, dass du richtig unter Tränen gegangen bist. So, dass Gott dich so auf die Knie gebracht hat. Wann war das letzte Mal, wo es so in dein Herz gebrannt hat, dass du sagst, wow, Gott hat mir was gegeben, aber es ist mir irgendwie verloren gegangen. Und ich sage dir, es gibt keiner hier heute Abend, der nicht von Gott was empfangen hat. Und geben bedeutet nicht immer hier vorne stehen und reden. Es gibt viele, die gut zuhören können. Es gibt viele, die mit Freude geben. Es gibt viele, die gastfreundlich sind. Es gibt viele, die einfach Beter sind, Intercessors. Es gibt viele, die einfach richtig Segnende sind auf jede Art und Weise. Es gibt viele, viele Arten, wie du ein Segen sein kannst und wie du deine Berufung leben kannst. Freunde, Berufung ist nicht nur nach Afrika gehen. Berufung ist Salz und Licht sein. Das ist schon mal Basisberufung für jeden. Gebt ihr mir noch ein paar Minuten? Lass mich euch das nur kurz erklären und dann beten wir. Kurz? I love you. Ich erkläre euch nur diesen Prinzip und dann beten wir. Versprochen, okay? Schau mal, wenn du heute ein Smartphone kaufst, egal welche, sei es von Samsung oder Apple oder was auch immer. Die Smartphones, die haben bereits installierte Apps drauf. Also Funktionen, die man betätigen kann, die sind schon drauf installiert. Stimmt's? Und das ist genauso, wenn wir uns zu Jesus entscheiden und uns wieder bekehren zu Jesus. Es gibt schon Standardberufung, die jedem Christ gehört. Wie zum Beispiel Salz und Licht sein. wie Kinder des Lichts sein, wie segnend sein. Das ist kollektiv, es geht kollektiv und selektive Berufungen. Und das geht in diese kollektive Berufungen. Jeden Kind Gottes, laut Epheser, ist ein Mitbürger der Heiligen. Lies mal Epheserbrief. Jeder Berufener, der ein Kind Gottes ist, ist ein VIP, ist ein Stellvertreter Christi, steht in 2. Korinther 5, 17 bis Ende. Ist ein Repräsentant des Himmels. Das ist kollektive Berufung. Das Gute an der Sache ist, auf dein Smartphone kannst du mehr Apps draufladen und dann bist du Multitasking. Du hast mehrere Funktionen. Und im Heiligen Geist, in unserer Berufung, können wir auch mehr draufladen. Ich freue mich sehr auf morgen Abend, auf Sonntagmorgen. Wir werden diese Themen vertiefen. Versuch dabei zu sein, wenn du kannst. Verpasse es nicht, das kann dein Leben ändern. Ich gebe Garantie drauf. Deswegen, was möchtest du addieren? Es gibt die Grundberufung, das hat jeder allein deswegen, weil er an Jesus Christus glaubt. Das hast du schon. So nur, dass du weißt, wie sehr du berufen bist. Sitz das mal um und dann schauen wir nach Ads, okay? Aber come on, lass uns zusammen beten, lass uns zusammen aufstehen. Halleluja, danke Jesus. Danke, 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 danke. Halleluja, 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 Halleluja. Halleluja, 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 Halleluja. Wow, wenn du heute Abend da bist und sagst, ich möchte, dass Gott mein Herz erfrischt. Ich möchte nach meiner Berufung ganz neu jagen. Gott beruft dich und er weiß genau, was er macht. Du bist einzigartig, wunderbar gemacht in seinem Ebenbild. Ich weiß es nicht, wie ihr in eure Kirchen gewöhnt seid. Aber ich möchte dir eins sagen, wenn du das Gewöhnliche machst, wirst du das gleiche Ergebnis sagen wie gewohnt. Und wenn du einmal einen außergewöhnlichen Schritt machst, wirst du außergewöhnliche Erlebnisse und Ergebnisse bekommen. Darf ich euch mal außergewöhnliche Schritte zu machen? Wenn ihr das möchtet, verlass einfach euren Platz und komm nach vorne. Es geht nicht darum, dass man Hand auf dich legt und es passiert etwas. Es geht darum, dass du einfach Gott sagst, Gott, ich signalisiere dir, hier bin ich. Ich bin bereit, ich meine es ernst, ich will meine Berufung wieder erfrischt haben. Ich weiß, das kostet vielleicht Mut. Vielleicht warst du nie vorne zu einem Gebet. Es gibt immer das erste Mal. Okay, ich werde für die ersten 5, 6 Leute gerne beten, wer schnell nach vorne kommt. Wir werden einfach beten und Gott loben und Gott preisen, auch für junge Leute. Ihr dürft gerne kommen. Und lass uns einfach diese Zeit in Gottes Gegenwart genießen. Wenn du doch in deinem Platz, auf deinem Platz bleibst, ist es in Ordnung, aber hab diese Begegnung mit Gott und sag, hier bin ich, Herr, berühre mich, gebrauche mich, erfülle mich mit deinem Heiligen Geist, gib mir Gnade und Frieden. Halleluja. Danke, 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 danke. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, okay, okay. Nein, es ist Scherz, ich bete für alle die, die nach vorne kommen. Also ich wollte euch nur ein bisschen ermutigen, dass ihr schneller nach vorne kommt. Wer Gebet braucht, der kommt einfach nach vorne. Halleluja, Glory, 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 Glory. Komm, komm ruhig nach vorne, komm ruhig nach vorne. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Wow, hey, ich respektiere und ehre euch alle, dass ihr so mutig seid, hier heute vorne zu stehen. Gott feiert euch voll. Und Gott ist stolz auf euch. Gott möchte gerne diese Berufung, diese Leidenschaft in euch ganz, ganz neu entfachen. Und er ist mit euch nicht am Ende. Gott sucht kein Alt und Jung, Gott sucht bereite Menschen, die bereit sind zu gehen. Ihr könnt ruhig nochmal nach vorne kommen, dass ihr alle hier vorne steht. Wow, come on. Wir werden kurz Hand auf euch legen und segnen, weil es geht um deine Worte. Sag's Gott mit deinen eigenen Worten. Und Gott wird dich berühren, okay? Halleluja. Genau. Fangen wir einfach an von jeder Ecke. Ihr könnt immer noch gerne nach vorne kommen. Und wer auf seinem Platz ist, der betet und lobpreist mit uns und unterstützt uns hier vorne im Gebet. Ihr hilft uns sehr, wenn ihr mitbetet. Come on.